Als du die Nachricht gehört hast, dass nicht Hillary Clinton, sondern Donald Trump der nächste Präsident wird, also Präsident-elect ist, was war dein erster Impuls?
Ich habe mir das abends angeguckt, bis um 2. Und dann die Wahl von Trump war der Termin für die Woche, auf die ich mich gefreut habe, ohne Ende. Und ich habe es bis um 2 Uhr verfolgt und mit meiner Ex-Freundin und ich habe es bis um 2 Uhr durchgehalten. Und dann flog Florida hin und her und ich habe es einfach nicht mehr hingehalten. Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht, weil ich mir gedacht habe, die schieben das irgendwo hin. Und bin ins Bett gegangen und am nächsten Morgen hat sie mir einen Zettel hingelegt gehabt, wo sie was draufgeschrieben hat. Und ich habe extra nicht hingeguckt, weil ich es nicht durchgehalten hätte, halt eben diesen Zettel durchzulesen und zu lesen, dass Hillary es geworden ist, weil ich einfach Angst vor Krieg habe. Ja. Und Hillary stand für Krieg oder steht für Krieg in Syrien mit den Russen etc. pp. Und dann hat sie mir hinterher, als sie aufgestanden ist um 10 oder um 11, gesagt, okay, er hat es geschafft. Und ich bin an die Decke gegangen vor Freude. Genauso wie halt eben Oliver Janich, der so ein Kurzvideo reingesetzt hat ins Netz, wo er halt eben mehr oder weniger brüllt. Er hat Gott sei Dank den Ton runtergestellt, weil es wäre wahrscheinlich übersteuert gewesen. Ja, super.
Wir haben jetzt seit einer Woche einen große Katerstimmung in unseren Medien. Also das, was mir aufgefallen ist, dass alle großen Medien falsch lagen. Die erste Frage ist, woran lag das? Und das zweite ist, haben die daraus gelernt?
Das ist eine interessante Frage, ob die Medien falsch lagen, weil sie Donald Trump und seine Anhängerschaft falsch eingeschätzt haben, oder ob sie sie falsch einschätzen wollten. Und ich tendiere zu zweiterem. Also ich habe jetzt einige von den Medien nachlesen, den kritischen Medien nachlesen, mir angeschaut. Und die Medien sind davon überzeugt, dass sie einfach... Sie geben es nach außen hin, dass sie überzeugt wären, dass sie einfach nicht genug recherchiert hätten. Und das ist für meine Begriffe nicht der Fall. Ich glaube, dass sie bewusst einen Spin gesetzt haben gegen Trump. Die Berichterstattung war in Amerika und Europa komplett gegen Trump. Und entsprechend wurden dann auch die Umfragen verbreitet, dass Hillary halt eben in den Big Points von der Innenpolitik her oder der Außenpolitik her bessere Bewertungen bekommen würde. Das war eine Erziehungsmediengeschichte, die wir erlebt haben. Und das hat sich hier in Deutschland nicht verändert. Wir sind nach wie vor auf der Strecke, weil die deutschen Erziehungsmedien nach wie vor im System sind. Also es sind immer nach wie vor Systemmedien. Die amerikanischen Medien sind nach wie vor auch Systemmedien, aber sie mussten lernen. Sie haben verloren. Das ist das Überraschende. Gerade halt eben mit Blick auf Amerika, wo wir Europäer uns teilweise zu Recht halt an die Brust heften, wir würden kritischer sein und klüger sein und mehr in die Tiefe schauen. Und die Amerikaner haben jetzt den Stein ins Rollen gebracht. Sie waren die Ersten, die halt eben sich gegen die Medien entschieden haben und gesagt haben, was ihr schreibt, ist uns vollkommen egal. Vollkommen.
Gab es denn jetzt eine Änderung? Haben die Medien davon gelernt, daraus gelernt? Hat man sich selber quasi vorgenommen, das Ganze jetzt besser zu machen, oder merkst du, dass es so weitergeht wie bisher?
Ich glaube nicht, dass die Medien lernen, weil die Medien sind Teil des Systems. Sie sind also, wenn man jetzt im musikalischen Bild bleiben möchte, eine Art Mundstück, durch das das System durchposaunt für das Volk, um das Volk zu erziehen. Und die amerikanischen Medien ticken da nicht anders als die europäischen. Sie behaupten jetzt beide, sie würden jetzt Konsequenzen ziehen und würden jetzt genauer hingucken, ist gelogen. Von vorne bis hinten gelogen. Sie werden sich nicht ändern. Sie werden sich niemals ändern.
Die
Und
New York Times hat ja jetzt eine Seite rausgebracht, in dem sie sich quasi bei den Lesern entschuldigt hat, dass sie so falsch gelegen sind und sie sogar regelrecht darum anbettelt, doch bitte das Vertrauen weiter zu behalten oder das Vertrauen weiter zu genießen. Also es war schon ziemlich erbärmlich, was sie da geschrieben haben. Hast du es mitgekriegt,
Die New York Times ist halt eben das Flaggschiff der Mouthpieces, also der Mundstücke halt des Systems. Die New York Times wird weiter lügen. Das wird sich nicht ändern. Das sieht man jetzt zum Beispiel daran, dass sie jetzt an Angela Merkel als die große Frau des freien Westens gegen Trump spiegeln. Also Trump ist halt eben jetzt der Böse, nach wie vor. Man muss halt eben ein bisschen lernen. Ja, wir haben falsch hingeguckt. Das kommt halt eben bei der New York Times durch. Aber es ist für meine Begriffe gelogen. Und die haben natürlich auch Angst, dass die Massen sich von den Mainstream-Medien abwenden. Das ist eine große Gefahr für die Medien. Die Medien verlieren die Massen. Und die Medien, für meine Begriffe, stellen sich genauso dar wie Angela Merkel, die sagt, ich verliere die Massen, weil ich das, was ich will, letztendlich falsch positioniere und falsch darstelle. Sie sagt, ich muss das besser erklären. Da ist kein Lerneffekt. Da wird niemals ein Lerneffekt da sein, weil Angela Merkel halt eben Teil des Systems ist. Und das System geht auf Globalismus, das System ist mit TTIP verbunden, mit der NATO verbunden, mit der EU verbunden, mit den ganzen globalen Konzepten und wird da auch nicht rauskommen. Das wird sich niemals ändern. Nur jetzt wird es interessant halt eben, inwiefern sich neue Medien bilden werden, abseits des Printen, also abseits des Fernsehens. Wir haben das Internet, scheinbar hat das Internet zum ersten Mal wirklich gezeigt, wie groß eine Möglichkeit ist, neben den reichen Medien kleine Medien hinzustellen, die Einfluss nehmen können. Das hat mich sehr, sehr, sehr verwundert.
Wie ist für dich die Reaktion der deutschen Regierung einzuschätzen? Also die Merkel hat ja gratuliert mit einem offensichtlich sehr frostigen Unterton. Man hat ihr richtig gesehen, dass sie da gerade mit auf glühenden Kohlen steht bei dem, was sie da sagen musste. Und dann hat sie ja auch noch gleichzeitig gewisse Bedingungen hineingeschoben in diesen Glückwunsch. Wie schätzt du das ein, was sie gesagt hat? Das
ist völlig verrückt. Also ich denke mal, Angela Merkel weiß nicht, wenn sie Trump oder seinen Wahlsieg kommentiert und dann halt eben Zusammenarbeit, transatlantische Zusammenarbeit an Bedingungen knüpft, wer sie ist. Also da sieht man die Verblendung für meine Begriffe eines Systempolitikers, der vom System auch geschützt wird, wo das System, ob das das mediale System ist, das ist ja groß aufgebaut. Wenn er ständig geschützt wird innerhalb des Systems, dann denkt er irgendwann, er kann sich alles erlauben. Und er denkt im Grunde, hier fällt jemand raus aus dem System und der wird dann schon halt eben dafür seine Rechnung präsentiert bekommen. Und es handelt sich hier allerdings um den amerikanischen Präsidenten, das darf man nicht vergessen. Der ist ja nicht irgendwer. Und sie ist, obwohl die Medien sie ständig hochhypen, auch nicht die Königin der Welt. Inzwischen fühlt sie sich offensichtlich so.
Es ist ein bisschen so, wie wenn der Hund, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt.
Ja, genau. Es ist so, dass halt eben, wie soll ich sagen, ich habe ein bisschen Angst vor der Bewertung, die aus Kerneuropa kommt, gerade aus Deutschland, hinsichtlich der Wahl, dass hier der Mund so voll genommen wird. Es war nie so in den letzten Jahrzehnten, dass sich Deutschland von den Amerikanern abgekoppelt hätte. Es war nicht so. Abkoppeln hat immer bedeutet, anti-amerikanisch sein und damit im Grunde quasi auch antisemitisch sein. Das war immer der Vorwurf. Und genau das bedient jetzt Merkel, Steinmeier, Gabriel, wie sie alle heißen. Und das ist nicht ungefährlich, weil ich würde mich jetzt nicht mit Amerika allzu offensiv anlegen, wenn Trump die Chance erhält, seine Politik auch durchzuziehen, was ich ihm zutrauen würde. Und wenn ich in seiner Position wäre, würde ich den Kampf aufnehmen. Und ich weiß nicht, ob Europa das halt eben dann auch durchsteht. Und ich hoffe, dass Europa das nicht durchsteht. Ich hoffe, dass wir halt eben eine kräftige Backpfeife bekommen. Nur so frech, wie sich unsere Innenpolitik, also unsere Politiker aufstellen, vermittelt das für meine Begriffe den Eindruck, als wüssten sie, ahnten sie, dass Trump gar nicht lange hat. Also dass Trump im Grunde schon innerhalb des Landes bereit ist, gedallas zu werden, um mit John F. Kennedy zu sprechen. So stellen sich unsere Politiker dar. Und in dem Moment, wenn Trump tatsächlich fallen sollte, und das kann man auch militärisch verstehen, was ich jetzt gerade sage, da werde ich mich natürlich genau daran erinnern, wie sich unsere Politiker hingestellt haben.
Mhm. Thema ausgewogene Berichterstattung. Ich habe gestern bei NBC oder auf BBC, irgendeinen englischen Nachrichtenkanal habe ich angeschaut, und da ging es darum, wie unterschiedlich die Gewichtung der Berichte war gegenüber Clinton, gegenüber Trump. Die hatten im englischen Fernsehen 296 Features und Berichte und Headlines und alles Mögliche gehabt und von Trump 6. Genauso war es bei uns. In Deutschland hat man bis zur Wahl also nur 2 Fernsehberichte über Trump gebracht. Einmal im Mai für 6 Minuten und einmal kurz vor der Wahl über 2 Minuten. Was sagt das aus über unsere Medienlandschaft?
Für meine Begriffe sagt die Beleuchtung von Trump und Clinton nicht nur zeitmäßig, sondern genauso halt eben auch inhaltlich, das darf man auch nicht vergessen, aus, dass die Medien von Anfang an gegen Trump gesteuert haben und dass die Medien versucht haben, Trump zu verhindern. Und ich glaube nicht, dass sich das auf der langen Strecke irgendwie auch ändern wird. Ich meine, Trump muss jetzt schauen, wie er mit den Medien in seinem eigenen Land umgehen wird. Denn Trump hat mit Sicherheit, wie jeder Politiker, irgendwelche Leichen im Keller. Der Mann ist ja nicht gerade mal 20. Also der ist schon älter, der hat Beziehungen zu dem und jenem, der halt eben wiederum zweifelhafte Beziehungen mit jemand anderem hat, und das wird man ihm in die Schuhe schieben, diese ganzen Geschichten, das wird irgendwann auflaufen. Und für meine Begriffe muss er jetzt gucken, wenn er das System tatsächlich abrollen will, wenn er das System, wie er es immer behauptet hat, verändern möchte, hin zu einer echten Demokratie, weg von der Lobbykratie, wo wenige Begüterte letztendlich bestimmen, was in der Politik passiert, dann kann er nicht so vorgehen, wie es Kennedy versucht hat. Kennedy hat es damals versucht gehabt, indem er sich an die Medien gewandt hat, in dieser großen Ansprache, die man jetzt auch im Internet finden kann, die steht sogar halt eben auf der Seite des amerikanischen Regierungsapparats, wo er alle Medienvertreter zusammengerufen hat und hat gesagt, Leute, wir stehen jetzt gerade in einer sehr wichtigen Entscheidung, und zwar im gesamten Weltgefüge, und es kann nicht angehen, dass ihr euch an irgendwelche Lobbys haltet, dass ihr euch von irgendwelchen Leuten aushaltet, dass ihr in irgendwelchen Bruderschaften seid oder Logen etc. pp. Ihr solltet jetzt wahrhaftig berichten. Das ist ein Appell gewesen, der vollkommen naiv war. Völlig naiv. So kannst du nicht vorgehen. Du kannst, wenn du so ein Programm durchführen willst, was Trump durchführen will, das nur machen, indem du halt, wie soll ich sagen, Ausnahmesituationen im Lande schaffst oder hast. In dem Moment, wenn jetzt zum Beispiel in Amerika ein großer Anschlag passieren würde, dann würde für eine kurze Zeit halt eben eine Art Polizeistaat entstehen. Das kann ein paar Wochen sein. In dem Moment könnte er alles durchführen, was er möchte. In seiner Position würde ich das machen. Ich bin jemand, der immer dagegen gekämpft hat, dass es False Flags gibt. Und ich würde selbst halt eben, weil wenn du von unten kommst, das ist immer Terrorismus, sowas niemals machen. Nur der Punkt ist, wenn ich in seiner Position wäre, als amerikanischer Präsident, und dann das Land dem Volk zurückgeben möchte und dann gegen ganz, ganz wichtige, große, einflussreiche, übermächtige Positionen zu kämpfen hätte, würde ich genau das machen.
Du meinst einen False Flag, den er inszeniert, um quasi seine oder die eigentlichen Gegner des Volkes auszuschalten.
Genau, 6 Wochen Polizeistaat, um halt eben mit den ganzen Leuten aufzuräumen.
So wie es Erdogan in der Türkei macht? In seinen Augen, so nach dem Motto, das sind die Feinde, also nehme ich sie weg.
Erdogan ist, wenn man ihn mit Trump vergleichen möchte, eine andere Position, weil er Nationalist ist, und zwar nur Nationalist. Für meine Begriffe ist er Großraumtürke, ohne ein dahinterliegendes idealistisches Konzept. Also er möchte gern schon der Sultan bleiben und möchte im Grunde sich verewigen in der Rolle des Herrschers. Trump ist nicht so. Trump ist einerseits Nationalist, aber er ist nur unter anderem Nationalist. Andererseits ist er sehr stark darauf ausgerichtet, die großen bösen Hintergrundkräfte wegzuräumen, damit das Volk letztendlich wiederum zur Macht kommt. Das ist was Positives. Und deswegen würde ich einer Person wie Trump 6 Wochen Ausnahmezustand einräumen wollen und Erdogan nicht.
Mhm. Thema Erfahrung im Politikbetrieb. Also er wird ja jetzt immer als Neuling dargestellt, als jemand, der noch nie ein politisches Amt bekleidet hat, dass er quasi der unterlegenere Kandidat gewesen wäre von den beiden, weil die Clinton war ja Außenministerin, Senatorin, Präsidentengattin, die ist die erfahrenere von beiden. Bei diesen ganzen Kommentatoren hätte ich gerne mal die Frage gestellt, auch was denn mit George W. Bush war. Ja, der hat ja vorher auch nicht wirklich was auf die Reihe gekriegt, außer Saufen und Golf spielen. Und Obama war ein unbekannter Anwalt, der plötzlich als Messias gehypt worden ist. Wie gehst du mit solchen Vorwürfen um? Ist das einfach nur, um ihn wieder platt zu machen, oder ist das wirklich ein Problem, dass er keine Erfahrung hat?
Also die Nichterfahrung eines Menschen, der in die Politik geht, hat positive und negative Auswirkungen oder kann positive und negative Auswirkungen haben. Die positive Auswirkung ist für meine Begriffe überwiegend insofern, als dass ein Quereinsteiger, wie es Trump ist, nicht vorher zu stark, wie soll ich sagen, vereinnahmt worden ist vom System. Also wenn jemand ein Politapparatschik ist, wie es Obama gewesen ist, bevor er rankam, der hat sich ja nun wirklich hochgearbeitet im System, im politischen System. Dann musst du überall halt eben Hände küssen, und wenn du dann nichts hast, dann musst du halt eben schauen, dass du finanziert wirst, dass du die richtigen Hände halt eben drückst, und das musste Trump nie. Das war das Angenehme bei Trump, dass er genug Geld gehabt hat und dann tatsächlich auch auf Spenderveranstaltungen gegangen ist. Ich glaube mit AIPAC und sowas in der Richtung, also mit den zionistischen Auslegern in Amerika, wo er mehr oder weniger die Hosen runtergelassen hat und gesagt hat, unverblümt, ihr könnt mich mal auf Deutsch gesagt. Ja, also ich habe genug Knete auf der Seite, wozu brauche ich euch? Da haben natürlich die Berater dann auch gesagt, um Gottes Willen, Donald, was soll das jetzt? Ja, lasst es, um Himmels Willen. Ja. Wir vertun es uns mit den Leuten hier. Und ihm ist das egal. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, warum er gewählt wurde. Weil die Leute ihm tatsächlich abgenommen haben, dass er unabhängig ist. Was man bei Obama von Anfang an hätte ausschließen müssen, dass er unabhängig ist. Aber wir haben uns alle blenden lassen davon, dass er ein Schwarzer ist. Wir haben gesagt, endlich kommt jemand von der Minderheit ran, der dann automatisch qua Hautfarbe, das ist auch wieder ein Rassismus, darf man nicht vergessen. Das ist nämlich ein positiver Rassismus. Von der schwarzen Hautfarbe jetzt automatisch etwas Positives zu erwarten. Haben wir gedacht, jetzt wird das jetzt ganz anders als bei George W. Und es ist nicht anders geworden. Überhaupt nicht.
Wie ist das Resultat von 8 Jahren Obama?
Ist negativ. Das Resultat von 8 Jahren Obama ist, dass Guantanamo nicht aufgehoben wurde, dass Amerika sich in einem der für meine Begriffe übelsten Kriege überhaupt beteiligt hat, und das war der Krieg gegen Libyen, gegen Gaddafi, dass Amerika in Syrien aufgerührt hat, hin zu der Situation, in der wir jetzt stehen und in der Frau Clinton bereit gewesen wäre, als Staffelstabsträgerin von Obama, diesen Krieg dort so auszufeuern, dass es zum Konflikt mit den Russen gekommen wäre und zum Weltkrieg. Und ich denke mal, das ist der erste Punkt, warum viele Leute, die ein bisschen tiefer in die Materie hineinschauen, Trump gut finden müssen. Einfach nur aus Panik davor, und das ist eine berechtigte Panik, es gibt eine berechtigte Angst davor, dass es Krieg geben würde. Also der amerikanische Chief of Staff fürs Militär hat gesagt, ja, es kommt jetzt irgendwann zum Krieg mit Russland, kann man die Uhr nachstellen. Ja. Und das ist die Clinton-Politik gewesen. Und Trump hat gesagt, wenn ich Ärger habe, irgendwann mal mit Russland, dann setze ich mich halt eben mit Putin in eine Sauna und betrink mich sinnlos, und dann kommen wir schon zum Punkt. Ja. Jetzt wird jeder Normalbürger in Anführungszeichen sagen, ah nee, das ist nicht gut, wenn man halt eben jetzt so auf die Politiker halt eben, nein, das ist genau richtig. Das ist genau richtig. Du musst dich mit der anderen Person hinsetzen und schlechtestenfalls meinetwegen auch prügeln, aber nicht die Soldaten in die Schützengräben schicken. Und dieser Bauchmensch, Trump, entspricht da irgendwo diesem Macho Putin. Und das sind eigentlich Gestalten, die zusammenkommen können und gut zusammenkommen können.
Trump hat ja angekündigt, dass er jetzt erstmal sein Engagement innerhalb der NATO etwas überdenken möchte, also sprich ein bisschen mehr zurückfahren, das amerikanische Engagement. die amerikanischen Anteile, was eigentlich ein Witz ist, weil die NATO ist eine amerikanische Veranstaltung. Der SACEUR ist immer NATO, also Supreme Allied Commander. Nee, wie heißt er? Der NATO-Chef ist nicht SACEUR, sondern der NATO-Oberbefehlshaber ist ja immer ein Amerikaner. Was heißt denn das jetzt für die anderen Länder, wenn jetzt die NATO plötzlich weniger zur Verfügung steht? Bedeutet das, so wie es unsere Uschi natürlich auch möchte, dass wir immer mehr Geld ausgeben müssen? Oder ist das eigentlich was Positives? Weil wenn die Amerikaner weniger Geld in Kriege stecken, dann gibt es ja auch weniger Kriege auf der Welt. Dann müssten wir ja eigentlich dann auch weniger Geld ausgeben. Oder ist die Frau von der Leyen da auf dem Holzweg mit ihrer Denke?
Der Punkt, dass sich Trump aus der NATO zurückziehen will mit Amerika, ist aus zwei Positionen halt eben interessant. Zu einem ist es typisch für Trump, weil er Wirtschafter ist. Also er ist kein politischer, also urpolitischer Mensch, sondern er kommt aus der freien Wirtschaft. Und der berechnet einfach, was kostet und was nutzt es. Und die Amerikaner haben eine Menge Kriege geführt in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren, die ihnen nur Geld gekostet haben. Und der sagt sich halt eben, das verzinst sich nicht. Man muss sich das mal überlegen. Also da kommt jemand her und sagt halt eben, rechnet sich das oder rechnet sich ein Krieg nicht. Und die Amerikaner sind in ihre Kriege gegangen für das System. Also es sind halt eben dann irgendwelche externen Gruppen wie Banker oder irgendjemand, der daran verdient. Und deswegen hat der Mann ja so einen Rochus halt eben auf genau diese Gruppen, weil er genau weiß, Kriege dienen diesen Leuten, aber nicht der amerikanischen Wirtschaft. Und deswegen sagt er halt, für meine Begriffe, ich glaube das so, sagt er, warum brauchen wir Kriege? Wozu brauchen wir die NATO? Es kostet nur Geld. Sowas kriegst du, so eine Ansage bekommst du nur von einem Typ, der aus der Wirtschaft kommt. Mhm. Ein Grund mehr, ihn zu mögen, für meine Begriffe. Das werden unsere Politiker, die wirklich Politiker sind, also richtige Systempolitiker, wie soll ich sagen, nicht nachvollziehen können oder sie dürfen es nicht nachvollziehen, deswegen werden sie es nicht nachvollziehen. Und wenn Amerika ausscheidet aus der NATO, dann fällt natürlich, ist richtig, der wichtigste Antreiber für die Kriege oder stellvertretende Antreiber, weil ja dahinter stehen andere Antreiber, die halt eben vom Volk und der Regierung losgelöst sind, oben drüber stehen und ihre Strippen ziehen. Wenn der amerikanische Faktor aus der NATO rausfällt, dann wird es erstmal weniger belligerant, also weniger kriegerisch, und die Europäer müssen mehr zahlen für die Kriege, die dann kommen werden, weil die Amerikaner sich raushalten. Und irgendwann, gerade halt eben was die EU anbelangt, als das Restglied der NATO, was dann noch übrig bleibt, das ist nicht mehr so viel, die müssen dann richtig reinbuttern. Und ich glaube nicht, dass sie das zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo die EU mehr oder weniger am Ende ist oder dem Ende entgegengeht, dass sie das noch tun können. Mhm. Und das ist jetzt wirklich interessant, ob die Europäer sich jetzt umorientieren und sagen, wir schauen, dass wir Konflikte anders lösen, oder ob sie bereit sind, nochmal das Volk zu schröpfen, noch mehr Geld, sie müssen mehr Geld reinlegen, wenn die Amerikaner ihres rausziehen, noch mehr Steuergeld reinzulegen und das Volk dann im Grunde eigentlich noch unrastiger, noch mehr aufbranden zu lassen gegen sich. Also was jetzt gerade von Amerika ausgeht, dröppelt zu uns rüber. Also wie Dominosteine. Wenn Frau Merkel und Co., und ich traue denen das zu, sagen, okay, wir werden jetzt mehr Steuergeld aufwenden, um halt eben unsere kriegerische Politik auch weiter fortführen zu können oder unsere konfrontative. Wir sind nicht kriegerisch in Deutschland, wir sind konfrontativ. Das reicht aber aus, es kostet Geld. Wenn wir das machen, dann wird das Volk irgendwann sagen, Ende. Ende, Schluss, aus, wir wollen nicht mehr. Und dann bekommen wir hier einen Trumpismus in Deutschland.
Was meinst du mit Trumpismus, dass also die Menschen sich dann auch von der Politik abwenden?
Richtig. Und ich glaube, dass die Menschen sich jetzt schon still von der Politik abzuwenden beginnen. Ich bin der Meinung, dass 75-80% der Bevölkerung in Deutschland sehr, sehr mediengläubig ist. Und ich habe ein sehr, sehr negatives Bild von den Deutschen über die Jahrzehnte gewonnen. Sie sind halt eben, es sind Menschen, die sagen, ich source mal halt eben alles aus, was möglich ist. Ich habe ja meinen Job und ich habe meinen Haushalt und ich habe was zu tun. Ich kann mich nicht um alles kümmern, weißt du? Und es wird schon alles so richtig laufen, wie es läuft. Und irgendwann kommt halt im Bauchgefühl an, hier läuft doch einiges verkehrt. Und das begann mit der Immigration. Und hat sich fortgesetzt halt über konfrontative Momente, die wir halt eben in Europa erlebt haben. Jetzt inzwischen schon in Europa. Ich meine, die Ukraine ist nicht weiter entfernt als Kiel von Salzburg. Das ist nicht sehr weit. Und das wird gefährlich langsam. Und die Menschen merken es irgendwo. Was die Medien ihnen auch immer erzählen, sie merken, hier läuft was verkehrt. Und jetzt, wo Trump vorgelegt hat und wir als Deutsche ständig nachmachen müssen, was aus Amerika kommt, weil das ja einfach ultra geil ist. Das ist übrigens unheimlich gut von Ken Jebsen formuliert worden, einer seiner ganz großen Aussprüche, wird der Deutsche irgendwann nachziehen. Irgendwann wird er nachziehen. Und dann beginnt, also ich glaube, dass die AfD durch den Trump-Erfolg 5% plus gekriegt haben. Ich denke, sie liegen jetzt momentan bei über 20, ganz definitiv. Und die Umfragewerte, die jetzt erstellt werden, sind genauso gelogen, wie es in Amerika war. Dieser Vorwurf der Lügenpresse ist ja vollkommen real, das ist richtig, es trifft zu. Dieser Vorwurf der Lügenpresse war hier in Europa erst beheimatet, bei uns, in Deutschland, und ist dann nach Amerika geschwappt. Die Amerikaner haben sogar den Ausdruck im Deutschen übernommen. Im komplett Deutschen. Sie haben Lügenpresse gelernt, das Wort, und haben es angewandt und haben, die Amerikaner haben auf taub gestellt gegenüber ihrer eigenen Presse und haben gesagt, die belügen uns. Die Umfragen sind nicht richtig. Wir machen unser Ding. Was ich nicht erwartet hätte von den Amerikanern. Nicht von den Amerikanern. Ich habe die im Grunde eher so für Rednecks gehalten, die ein bisschen behindert sind. Sind sie aber nicht. So, und das Gleiche kommt jetzt irgendwann zu uns. Ich habe gestern eine Umfrage gelesen auf Focus. Focus macht ja teilweise so ein bisschen in kritisch, so scheinkritisch, so wie halt Seehofer auch. Und andererseits erziehen sie dann praktisch die Leute, die zu ihnen rüberkommen und schon kritisch waren, dann wieder ein bisschen um. Recht kluge Geschichte. Ein gutes Spin-Doctoring, was sie haben. Und die hatten eine Umfrage zur nächsten Bundestagswahl. Die SPD habe sich jetzt erholt. Ja, also sie würde jetzt wieder aufsteigen und die AfD verharrt bei 12%. Ist natürlich der Witz der Weltgeschichte. Kein Arsch glaubt es mehr. Und was nun wunderschön gewesen ist, ich habe mir gestern mit so viel Genuss, so viel Freude, 3 Zigaretten habe ich mir dabei gegeben, ein gutes, kühles Bier und habe mir unten drunter durchgelesen die Kommentare. Ja? Ich habe mir nur die Kommentare durchgelesen, die gut bewertet waren. Das ist bei Focus was Schönes. Du kannst halt eben dann die Kommentare, die gut bewertet sind, halt eben mit dem Daumen hoch lesen. Und die Kommentare, die über 300 Stimmen plus hatten, und 12 Stimmen minus oder sowas in der Richtung, haben sich in einer wunderschönen, in einer Elegie der Lächerlichmachung über den Fokus und die Meinungsinstitute ergossen und haben gesagt, wie blöd denkt ihr, dass wir sind? Wir glauben euch kein Wort mehr. Eure Umfragen könnt ihr euch ans Knie nageln, die könnt ihr ins Klo stecken, weil ihr seid genau solche Lügner, wie es in Amerika genauso gewesen ist. Da hat es vorher auch geheißen, Trump wird es nicht und er hat die schlechtere Punkte hier, da, 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 dort. Ihr habt es versucht, ihr habt es in Amerika nicht geschafft und bei uns, fuck you, schafft es auch nicht.
Wenn du jetzt mal nach 2017 schaust, aus europäischer Sicht, also im Frühjahr 2017 wird in Frankreich gewählt. Da sieht es ja so aus, wie wenn Marine Le Pen in Zukunft eine ziemlich große Rolle spielen wird. Dann in Holland ist Wilders dran, dann gibt es die Polen, dann gibt es Ungarn. Es gibt immer mehr Staaten, wo sich populistische Strömungen breit machen, so wird es in unseren Medien gesagt. Was bedeutet denn das jetzt für unsere europäische Landschaft, dieser Gewinn von Trump?
Also dieser Gewinn von Trump bedeutet für uns Europäer zunächst mal ein Rückenwind. Weil, wie gesagt, die Menschen denken, wenn in Amerika etwas passiert, dann dürfe das bei uns auch passieren. Wir haben immer diesen Rückenwind aus Amerika gehabt und genutzt und halt eben auch umgesetzt. Aus deiner persönlichen Position als Robert Stein würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht für gering schätzen, dass der Chefberater von Donald Trump Robert Stein heißt. Wusstest du das? Wusstest du nicht. Der heißt Robert Stone. Und der Robert Stone ist der Urtruther. Das ist wiederum einer der Gründe, warum ich Donald Trump, obwohl er halt eben ohne jeden Zweifel Berührungspunkte halt eben zu dunklen Kräften hat, meinetwegen auch aus der Familie persönlich heraus, immer mit den Truthern geliebäugelt hat, obwohl es ihm geschadet hat. Das darf man nicht vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig. Über die Jahre hinweg hat sich Donald Trump in Amerika als Truther gegeben, obwohl es ihm Punkte gekostet hat. Er hat persönlich angerufen bei, wie heißt diese eine Sendung nochmal? Wie heißt die bekannteste amerikanische Truther-Sendung?
Democracy Now?
Nein. Das ist
der amerikanische,
das ist
der
dieser Dicke,
Alex der immer, Jones,
ja,
oder?
Genau,
Alex Jones, ja. Ich weiß, Alex Jones, mir fällt der Name von seiner Sendung jetzt nicht ein. Ja.
Alex Jones hat Anrufe, glaube ich, 2 oder 3 Mal halt eben mitten in der Sendung halt eben von Donald Trump gehabt. Und Donald Trump hat das ja im Grunde eigentlich nur geschadet. Nur geschadet. Weil auch in Amerika ist es nicht anders damals gewesen als bei uns. Das heißt also 70-80% der Leute haben gesagt, Alex Jones hat ein Rad ab, ja, er hat einen Sparren locker, ja. Und das ist halt eben Trump egal gewesen. Und wie geil ist das? Jemand, der sich hinstellt und sagt, was wollt ihr, ja? Ich bin so wie ich bin und ich vertue mich nicht, ich verstell mich nicht. Macht ihn unheimlich sympathisch.
Infowars,
ganz genau. So.
Aber würde das jetzt bedeuten, dass wenn Trump mal einigermaßen im Sattel sitzt, mal länger wie 100 Tage, sagen wir mal ein halbes Jahr, im Sommer nächsten Jahres, dass er dann plötzlich eine neue 9-11-Investigation macht, dass er da den Commission Report nochmal neu schreiben lässt?
Oder? Donald Trump wird genau das machen, was er angekündigt hat. Genau das. Und das tut er jetzt schon. Er beginnt ja jetzt schon damit. Also wie viele Leute haben gesagt, der Mann erzählt einen vom Pferd vorher. Der lügt euch an, ja, weil Politiker sind so. Die verkaufen einem was und dann hinterher sind sie anders. 5 Minuten später sind sie anders. Weil sie wollen ja nur deine Stimmen haben. Das sind Zuhälter. Zuhälter der Macht. Und wenn sie dich gefickt haben, sprich halt eben, wenn du deine Stimme abgegeben hast, dann bist du ihnen egal, dann schmeißen sie dich von der Bettkante. Und Donald Trump ist nicht so. Der ist so, wie er ist. Das ist der Witz dabei. Das ist das Unbekannte. Das kennen wir nicht. Solche Persönlichkeiten kennen wir nicht. Er hat direkt 5 Minuten nach der Wahl gesagt, er hat 3 Millionen Illegale im Land, die schmeißt er raus. Ansonsten gehen sie halt eben arbeiten in irgendwelchen Lagern. Das ist natürlich nicht halt eben, wie soll ich sagen, schick. Aber was schick ist, ist dem Mann egal. Und er spricht nach wie vor halt eben von seiner Mauer, die er halt eben nach Mexiko bauen will. Kann er natürlich, er ist ja Bauunternehmer. Er macht das, was er ankündigt. Der Mann ist für meine Begriffe insofern auch authentisch. Und das kennen wir nicht, das ist für uns völlig neu.
Jetzt kam die Meldung, dass er auf sein Gehalt verzichten wird als Präsident. Das sind so 370.000 Dollar ungefähr im Jahr, die er darauf verzichtet. Ich meine, das ist natürlich ein strategisch cooler Schachzug, weil was sind für ihn 400.000 Dollar? Das ist gar nichts. Aber der Imagegewinn, den er kriegt, indem er sagt, ich nehme gar kein Geld dafür, das ist natürlich bei vielen dann mehr wert wie 400.000 Dollar, die er nicht einnimmt, oder?
Was beim Trump, was mir da auffällt, ist, er ist nicht besonders gut rhetorisch. Also was er jetzt macht, dass er sagt, ich nehme kein Geld als Präsident, ist sehr gut. Ja? Das kannst du gut nach außen hin verkaufen. Das ist ein Punkt, der den Leuten noch im Kopf bleibt. Es ist allerdings nicht für meine Begriffe alltagssexy. Das ist einer von den Punkten, die man sich hinsetzt und sagt, okay, das habe ich jetzt gesagt, die Leute merken sich, das war's, ja. Es ist nicht halt, wenn er jetzt richtig aufmachen würde, verstehst du, was ich meine? Wenn er richtig sagen würde, ich bin so ein Typ, guckt mich doch an, wenn er psychologisch sprechen würde. Wenn er sich einfach, wenn er das Herz aufmachen würde, sage ich, bin so ein Typ, guckt mich an und ich stehe zu dem. Mit der Mauer oder mit dem Kampf gegen das System, was er jetzt auch neulich jetzt, glaube ich, jetzt vor 3 Tagen gesagt hat, er geht diesen Kampf gegen das System an. Sowas hat er jeden Tag zu sagen. Das kommt bei ihm, er kriegt das nicht richtig hin für meine Begriffe. Ich habe ungefähr 6 seiner Wahlkampfreden gesehen, das war immer das Gleiche. Das war mehr oder weniger vom Teleprompter abgelesen. Und einmal dazwischen war halt Nigel Farage aus England. Und der war geil. Ja. Also bei Nigel Farage merkst du, der brennt. Ja. Der brennt innerlich und der ist... Er verkauft wunderbar. Er kann dir jeden Tag neu verkaufen, warum es richtig ist, warum er authentisch ist. Und das tut Trump für meine Begriffe nicht. Er ist entweder zu bescheiden oder er kriegt es nicht hin. Ich habe keine Ahnung, warum. Nur, jetzt kommen wir zu dem Punkt halt eben die Verbindung Europa-Amerika. Ich glaube, dass Nigel Farage halt eben für Trump die entscheidenden 5% bedeutet haben. Er hat ihn gut beraten. Er hat eine grandiose Rede gehalten auf einer dieser Primaries. Und ich denke, dass die Bewegung Trumps in England begonnen hat. nach Amerika geschwappt ist und jetzt zu uns zurückkommt und jetzt verzinsen sich nochmal die 5% von Amerika zu uns. Ich denke mal, Le Pen ist durch. Und in Österreich dürfte die FPÖ auch ihren Kandidaten durchbringen. Das ist jetzt ein riesengroßes Problem für das System in Europa. Weil das System in Europa besteht noch. Das, wogegen Trump kämpft, gegen die Strippenzieher, die Unsichtbaren, die oben drüber stehen, von denen die Mainstreamer keine Ahnung haben, die sie auch gar nicht erkennen wollen, weil ihnen das im Grunde eigentlich nur ein schlechtes Gefühl gibt, gegen die er kämpft. Und gegen die hier Le Pen in Europa kämpfen will oder die FPÖ oder die Rechtspopulisten, die für meine Begriffe auch Linkspopulisten sein können. Ich habe nichts gegen, ich tendiere eher zur rechten Seite, aber ich habe nichts gegen Linkspopulisten. Das ist auch wunderbar. La Fontaine ist so jemand. Das ist prima, eine tolle Gestalt. Halt eben jemand, der sagt, okay, es muss sich was ändern im sozialen Frieden und wir sehen halt eben, dass wir oben Leute haben, die die Völker ausbeuten und ausrauben. Tolle Gestalt, prima, ausgezeichnet. Nur in der falschen Partei. Weil die Partei, letztendlich die Linke, ist schon lange nicht mehr so links, wie sie sich gibt. Die werden irgendwann halt eben eine Koalition machen mit den Grünen und der SPD und der CDU, nur um die AfD zu verhindern. Was ist denn das für ein Verein? Letztendlich nur, um halt eben die Systemfeinde zu verhindern. Und ich denke, an dem Punkt sind wir in Europa und Brüssel macht sich gerade richtig Gedanken. Ich glaube, Brüssel bekommt Angst. Weil Brüssel ist noch dieses globalistische Konzept. Brüssel steht halt eben für den Globalismus. Und jetzt beginnt es in Europa aufzubrechen. Und in dem Moment, wenn die Österreicher weg sind, wenn die sich verabschieden, dann ist der erste große Dominostein gefallen. Österreich ist kein großes Land, aber es ist ein Land wie du und ich. Wir Deutsche oder auch die Franzosen würden, wir Deutsche haben es mit Österreich sowieso leicht, weil es die gleiche Sprache ist. Nur auch der Franzose sagt sich, ja gut, das ist ein entwickeltes Land, Österreich. Wenn die entscheiden, wenn die so entscheiden, dann hat sich was getan im Gefüge. Das ist jetzt nicht Slowenien oder das ist jetzt nicht halt eben Bulgarien, was im Grunde immer noch exotisch erscheint, sondern es ist ein altes Stück Europa. Und wenn die rausbrechen aus dem System, kippt das System. Und Brüssel weiß es. Und ich frage mich, wie sie das noch verhindern wollen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem alten Punkt zurück, den ich vorhin genannt habe. Anstelle von Trump, um aufzuräumen, würde ich nur in der Position, nicht von unten, aber als Verantwortlicher, in Erwägung ziehen, einen Ausnahmezustand herzustellen, um das machen zu können. Und das Gleiche wird in Europa von den Brüssel-Leuten momentan überdacht werden. Sie werden überdenken, was würde jetzt passieren oder was würde uns hilfreich sein momentan. Und hilfreich ist ihnen eine Beendigung der Wahlprozesse, eine Ruhezeit, wo man im Grunde die Wahlen aussetzen kann. Weil die Wahlen in Österreich und die Wahlen in Frankreich kann Brüssel nicht vertragen. Die Wahlen in Österreich werden die EU anfangen zu kippen. Die Wahlen in Frankreich, wenn Le Pen drankommt, werden Europa explodieren lassen. Dann ist vorbei. In dem Moment, wenn Le Pen dran ist, ist Europa am Ende. Es ist vorbei, von heute auf morgen. Und das kann Brüssel nicht zulassen. Und sie werden sich genau das Gleiche überlegen wie Donald Trump. Was ist, wenn jetzt hier mal eine ganz kräftige Bombe hochgeht und wir sagen, Ausnahmezustand. Keine Wahlen für ein Jahr.
Die ersten Effekte von der Wahl oder von der Nominierung von Trump sind ja schon eingesetzt oder sind schon passiert. Also sprich, die TTIP-Verhandlungen wurden auf Eis gelegt. Manche sprechen sogar davon, dass sie gestorben sind. Dann die NATO hat ihren Gipfel zur Eröffnung des neuen Gebäudes vom Frühjahr direkt mal auf den Sommer verlegt. Also sprich, die Kriegsplanungen sind erstmal ad acta gelegt worden. Und es gibt noch ein paar andere Stimmen, die sagen, also Trump ist wohl der Richtige. Ist es der Wolf im Schafpelz, den man uns verkauft, dass alle jetzt denken, so wie wir, juhu, Trump, weniger Kriegsgefahr und in Wirklichkeit hat man genau ihn gewollt, um eben so einen Panikmenschen zu haben, der emotional, impulsiv, aus einer Laune heraus bei so einer False-Flag-Geschichte mit der Hälfte von den Toten bei 9-11, zum Beispiel in Los Angeles, geht irgendwie ein großes Chemiewerk hoch und 1000 Tote oder so und alles waren Terroristen, dass er dann auf den Knopf drückt. Dass man einen bräuchte wie ihn, der quasi den Panikknopf drückt.
Ich denke nicht, dass Trump eine doppelte Rolle spielt. In dem Moment, wenn jetzt irgendwas Großes in Amerika passiert, würde ich nicht denken, dass Trump sein Gesicht wechselt. Das Problem ist, wenn er meinem Ratschlag folgen würde, und ich denke mal, in seinen Gremien wird darüber nachgedacht, wenn man aufräumen will, vorher Situationen zu schaffen, die dabei helfen, dass sich gegen ihn persönlich direkt wenden wird, und zwar gegen sein Leben. Selbst wenn er das nicht macht, die Gefahr, dass er gedallerst wird, sprich halt eben ausgeschaltet wird, dass er erschossen wird, ist groß. Und das ist die eigentliche Gefahr. Das ist die eigentliche Gefahr. Ich habe gestern noch ein Gespräch gehabt mit jemandem, der gesagt hat, schau her, der ist ja noch gar nicht dran, der ist jetzt gewählt worden. Aber es kann ja durchaus sein, dass er halt eben dann hinterher von den Wahlmännern dann auch nicht ins Amt gehievt wird. Die Möglichkeit ist immer da. Und man kann ihn ja noch verhindern. Ich glaube nicht, dass das gemacht werden wird, weil dann das amerikanische Volk endgültig aufsteht. Die Hälfte des amerikanischen Volkes ist unter Waffen. Die haben die Milizen. Die sind enorm motiviert, nach Washington zu gehen und Washington in Schutt und Asche zu legen. Und sie würden das tun. Das glaube ich wirklich. In dem Moment, wenn sie merken, sie wählen jemanden und dann kommen die Wahlmänner und wählen den nicht, dann flippen die Amis aus. Das können sie nicht machen. Aber wie einfach ist es, jemanden halt eben vom Pferd zu schießen? Gerade in Amerika. So, und wenn das passiert, und das ist das Hauptproblem für meine Begriffe, dann kommt der Vizepräsident dran. Und das ist Pence. Und Pence ist Evangelikaler. Und einer dieser amerikanischen Evangelikalen, die davon überzeugt sind, dass das, was hier auf Erden passiert, letztendlich die Bestimmung Gottes wäre, dass das im Grunde, was hier auf der Erde abläuft, analog der biblischen Prophetie passieren müsse. Und das ist einer von denen, die dann durchaus bereit sind, Armageddon geschehen zu lassen und den nahen Mittleren Osten in Flammen aufgehen zu lassen. Und dann haben wir den Dritten Weltkrieg. Also das ist das, wovor ich nach wie vor Angst habe. Wenn jetzt zum Beispiel Sanders der Vize gewesen wäre von Trump, wäre alles in Ordnung. Jetzt werden mir die Libertären widersprechen, also Oliver Janich dreht sich jetzt gerade mal fünfmal um im Bett und brüllt, bist du verrückt, weil Sanders ist Sozialist, aber er ist halt eben ein weltlicher Mensch. Und ich glaube, die eigentliche Gefahr geht jetzt nicht gerade von Kapitalisten aus oder von Kommunisten, sondern von der Religion. Und Trump ist nicht religiös. Es mag jetzt sein, dass in seiner Familie jemand religiös ist, will ich nicht ausschließen, aber er ist ein Wirtschafter, der rechnet einfach nur. Und Sanders ist auch so jemand, der sagt halt eben, die Linken sind ja eher Herzensmenschen. Die Rechten sind Kopfmenschen. Und Sanders ist halt eben ein richtiger Herzensmensch. Beides gute, für meine Begriffe, beides gute Gestalten. Nur guck dir halt eben das Umfeld von Trump an und du kriegst das kalte Grausen. Das sind nicht gute Gestalten halt eben in der Überzahl. Die sind in der Minderzahl. Es sind viele McCain-Leute dabei, wo man sagen würde, was machen die jetzt nun halt eben im Trump-Wahlkampfkomitee oder was, wie kommen die da rein? Klar, er musste dann irgendwo auch die richtigen Hände schütteln, sonst wäre es, glaube ich, nicht möglich gewesen. Auch wenn er sich gegen die Presse durchgesetzt hat, er musste halt eben ein Stück weit mit Leuten, die auf ihn zugekommen sind, auch kooperieren. Was ihm zum Beispiel auch geholfen hat, für meine Begriffe, ist Giuliani. Also der New Yorker Bürgermeister, der ehemalige, der 9-11 halt eben vertuscht hat ohne Ende. Und nun sagt Trump, er will 9-11 aufklären. Wie verträgt sich das? Ja. Giuliani ist für Truther, also Leute, die in der Wahrheitsbewegung sind und 9-11 aufklären wollen, ein rotes Tuch. Und der wird momentan als Außenminister gehandelt, was übel wäre. Nun muss der Außenminister dem folgen, was der Präsident sagt. Das ist wiederum gut. Nur fragt man sich in dem Moment, Donald, wie willst du dann halt eben 9-11 aufklären, wenn du halt eben Giuliani in der Mannschaft drin hast? Wie soll das funktionieren? Es wird wahrscheinlich so funktionieren, dass Donald Trump dann die gesamte Verantwortung für 9-11 auf Saudi-Arabien schieben wird. Und das kann er machen. Das ist durchaus möglich, weil Saudi-Arabien halt eben ein Teil eines dreiblättrigen Kleeblatts gewesen ist, was das Ganze damals wahrscheinlich abgewickelt hat. Also die Amerikaner, die Neokonservativen waren drin, die Zionisten, also Netanyahu und Co. waren drin und Saudi-Arabien über halt eben die Attentäter, die ja alle Saudis waren, war auch drin in der Vorbereitung von 9-11. Und in dem Moment, wenn halt eben Trump sagt, es waren die Saudis, ist er fein raus. Er vertut sich nicht mit den Israelis, er vertut sich nicht mit seinen eigenen Leuten im Land und er wirft die Verantwortung auf ein Land, was dreckig ist. So, Saudi-Arabien ist ein ganz schlechter Player in der Weltgeschichte. Und auch das ist wieder ein guter Punkt, weißt du? Wir müssen, für meine Begriffe, zusammenstehen hinter jemanden, der sagt, ich gehe etwas Negatives an. Und dann müssen wir Konzessionen machen. Dann müssen wir Konzessionen machen. Wir können, es gibt viele Leute und Truther, die jetzt sagen, ah, warum geht er nicht direkt halt eben dann auch gegen die Neokonservativen im eigenen Land vor? Warum geht er nicht gegen die Israelis? Was soll das? Lass diesen Mann doch einfach ein Ding nach dem anderen abhaken. Und wenn er halt eben die Saudis abhakt, ist es gut. Und wenn er die FED abhakt, ist es gut. Und wenn er die EU abhakt, ist es gut. Und wenn er die NATO abhakt, ist es gut. Aber das geht nur langsam. Wir können keine Maximalisten sein. Wenn wir von Anfang an Maximalisten sind, dann können wir nicht miteinander reden. Und das ist für meine Begriffe das Problem in der Truther-Bewegung, in der Wahrheitsbewegung, in der Gegenbewegung. Dass die Leute einfach ihr Konzept für komplett nehmen und sagen, so und so muss es laufen. Also am stärksten spürbar jetzt zum Beispiel bei manchen Libertären gegenüber Sozialisten, internationale Sozialisten, nationale Sozialisten. Das sind eigentlich die Antipoden. Die können nicht miteinander, weil jeder sagt, mein Ding ist halt eben die heilige Lehre. Das mag ja sein. Ja, ich will ja einem Libertären nicht abstreiten, dass das, was er denkt, unter Umständen nicht wirklich, obwohl ich es nicht glaube, die heilige Lehre wäre. Aber wir müssen erst mal gucken, was können wir jetzt momentan umsetzen. Das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige. Und das erkennt jetzt zum Beispiel der Janich und interessanterweise halt eben auf der anderen Seite der Elsässer. Und die beiden können zusammenarbeiten. Und so gehört's. Und das ist das Schöne auch an der AfD. In der AfD finden jetzt momentan halt eben verschiedene Strömungen zusammen, die unter dem Begriff patriotisch sich unterordnen. Das sind halt eben Nationalliberale, Nationalkonservative, Nationalsozialisten in Anführungszeichen mit Bindestrich, ganz wichtig dabei, etc. pp. Und die sagen, okay, wir haben ein größeres Ziel und darunter haben wir eigene Ziele und wir werden das unabhängig voneinander halt eben alles miteinander machen. Und das ist was Schönes. Und in Amerika könnte sich das auch ergeben durch Trump, wenn Sanders rüberkommen würde. Wenn Sanders rüberkommen würde, hätte ich innerhalb von wahrscheinlich 2 Stunden einen Vollrausch. Ich würde mich betrinken vor Freude.
Am Schluss möchte ich jetzt nochmal auf unsere Medien eingehen. Glaubst du, dass die fehlende oder die falsche Berichterstattung über Trump, über die Wahl, jetzt mehr Leute zum Aufwachen, zum Aufwecken gebracht hat? Und glaubst du, dass die Medien selber auch anfangen aufzuwachen und sich kritischer äußern werden oder ihren Job machen werden, so wie sie es eigentlich tun sollen?
Ich glaube, dass die Medien sich niemals ändern werden, solange sie halt eben am System dran sind. Der Punkt ist, Kritiker der Medien sagen, dass die Leute tendenziell links werden. Das ist nicht ganz verkehrt. Also linke Leute tendieren eher zum Medienarbeit. Habe ich selbst gesehen, als ich halt eben in Berlin studiert habe. Unter anderem halt eben Kommunikationswissenschaft, Medienwissenschaft. Das sind tendenziell linke Leute, die da reingehen. Dann gibt es andere, die sagen, ja, das ist der eine Punkt. Der andere ist halt eben, dass die Politik auch wiederum Einfluss nimmt auf die Medien. Also Frau Merkel zum Beispiel ruft sich ja die ganzen Medienvertreter einmal im Monat zusammen und brieft sie. Nur das ist der eigentliche Punkt nicht. Der eigentliche Punkt ist, dass die Großwirtschaft, der militärisch-industrielle Komplex, die Medien und die Politik allesamt miteinander an Strippen hängen. Und über dieser Strippengemeinde steht halt eben die Krake oder der Kopf der Krake und der heißt Globalisierung. Und der heißt, das sind die Bruderschaften, das sind die geheimen Netzwerke, die mafiös, also wie die Mafia, 1:1, wie in Italien letztendlich, alle Staaten durchdrungen haben, dadurch, dass sie halt eben so ein paar Bruderschaften aufgebaut haben und wo dann die Politiker drinnen sitzen, neben den Medienvertretern und die sich alle die Bälle zuspielen und denen es dann auch allen gut geht und eine Hand wäscht die andere und einer verdient am nächsten, solange sie halt eben in diesem Konzept Globalisierung bleiben. In dem Moment, wenn sie es verlassen, sind sie tot, sind sie mausetot. Das hat Farage in England relativ gut formuliert. Er hat gesagt, ich war früher bei den Konservativen, bei der konservativen Partei. Bei uns würde das im Grunde der CDU entsprechen, nur mit weniger sozialem Gewissen. Also die Konservativen in England sind wirklich straight, dieser Thatcherismus, dieses Neoliberale, dieses kalte System. Da war er drin, in der Partei. Und er hatte da sich diesen patriotisch-nationalen Impetus behalten und sagt, ich bin nicht zufrieden mit dem, was wir halt eben jetzt in Europa erleben. Ich bin nicht zufrieden damit, dass wir halt eben ständig Möglichkeiten, Verantwortung abgeben nach Brüssel. Ich bin Engländer und möchte im Grunde eigentlich Vielfalt. Ich möchte ein französisches Frankreich, ich möchte ein englisches England. Und alle sollen Systeme nach ihrem Gusto arbeiten dürfen. Und das wollte er durchsetzen in der Partei, was nicht ging. Und dann hat er mit seinen eigenen Leuten gesprochen, hat gesagt, also mit Parteifreunden, die treffen sich ja irgendwo in der Kneipe mal, und hat den Leuten gesagt, hört's mal, ihr denkt doch wie ich. Wir sind doch alles aus, wir sind doch aus einem Holz geschnitzt. Wenn wir zwei Biere getrunken haben, dann redet ihr wie ich, dann redet doch mal offen, wenn ihr eine Rede haltet. Im Parlament. Und dann haben die gesagt, das können wir nicht. In dem Moment, wenn wir das tun würden, dann sind wir am nächsten Tag weg. Weil unsere Brüder, und das ist wörtlich zu nehmen, unsere Brüder Freimaurer werden uns am nächsten Tag hängen. Die werden uns hängen. Da ist die Karriere im Arsch. Und dann musste er halt eben aus der Partei raus und musste eine neue Partei gründen. Und er hat UKIP gegründet. Und dadurch kam im Grunde der Brexit überhaupt erst zustande. Nur durch UKIP. Aber innerhalb des Systems wird sich niemals etwas ändern. Niemals. Und in Europa funktionieren diese brüderlichen, gegenseitige Handwaschungen, mafiösen Strukturen nach wie vor ausgezeichnet. Deswegen stellen sich auch unsere Politiker halt eben so krass ins Licht und sagen, was will dieser amerikanische Parvenu eigentlich? Weil sie denken, sie sind geschützt, aber sie sind es nicht mehr. Das System kippt gerade. Und das ist sehr interessant. Und ich glaube, das System wird nur dann bis zum Ende gekippt werden, wenn es zu quasi revolutionären Prozessen kommt. Der erste revolutionäre Anstoß war die Wahl von Trump in Amerika. Und was er jetzt durchführt, das wird letztendlich ein aufklärerischer und basisdemokratischer Prozess, wenn er die großen Entitäten neben den Regierungen und über den Regierungen zerschlägt. Also von denen als Seehofer in einem klaren Moment, die hat er ja, Gott sei Dank, gesagt hat, die Leute, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden. Und die Leute, die entscheiden, sind nie gewählt worden. Das ist die Todeserklärung der Demokratie. Wir haben keine Demokratie, wir hatten sie nie. Es ist eine Lobbykratie, in der wir sind. Und dagegen anzugehen, ist ein hochrevolutionärer Prozess. Und dann musst du dich auch direkt gegen die Medien wenden. Und du brauchst neue Mediengesetze. Die Medien dürfen nicht Teil sein von Finanzflüssen, von Vereinnahmungen. Und sie sind es zu 100%. Guck dir unsere Medien an in Deutschland, sie sind zu 100% Atlantikbrücke. Also nicht zu 100%, aber zu 80%. Die wichtigsten sind halt eben komplett da drinnen. Das ist eine kleine Klitsche, das ist eine kleine Bruderschaft. Und der folgen sie. Und das ist halt eben die Aushebelung der Demokratie.